Ja, wir haben einen überschaubaren Kreis, sodass wir vielleicht die Chance nutzen können, heute, natürlich morgen auch, ins Gespräch zu kommen. Ich werde meine Vorträge halten, heute und morgen, zu dem Themenbereich, den wir eben schon kurz gehört haben. Zwei verschiedene Vorgehensweisen heute, wie angekündigt, mehr entlang von Papyrus-Handschriften, der textlichen Überlieferung. Morgen dann etwas mehr auf das historische Jesusbild, die historischen und archäologischen Kenntnisse und Erkenntnisse bezogen. Beides berührt sich natürlich sehr eng miteinander. Und Sie haben ja dann da hinten, wie ich sehe, auch noch die Möglichkeit, sogar Bücher zu erwerben, die ich geschrieben habe. Jedenfalls können Sie dann auch noch weiter über das hinaus, was ich hier sage, lesen, was Wissenschaftler zu diesen Dingen zusammengetragen haben. Aber nicht nur, weil heute Freitag ist und Sie alle eine anstrengende Woche hinter sich haben, hoffe ich, ich werde jetzt nicht 2 Stunden lang reden, dass wir dann noch die Gelegenheit wirklich nutzen, ins Gespräch zu kommen angesichts des überschaubaren Kreises und dass Sie die Fragen stellen, die Ihnen vielleicht in den letzten Wochen oder Monaten in Gesprächen durch andere gestellt wurden. Ich habe das in meiner Korrespondenz mit Freunden, Gemeindemitgliedern bei uns in Paderborn und auch anderswo in Europa und in Israel ja immer wieder selbst erlebt und erlebe es gerade in diesen Tagen, dass viele Menschen nach der Bibel fragen, dass sie einen Zugang gewinnen möchten, dass sie erfahren wollen, was glaubhaft ist und was wir wirklich von den Texten halten dürfen, was wir vom historischen Jesus wissen können, aber häufig gar keinen Zugang zu den Hilfsmitteln besitzen. Und die fassen sich dann irgendwann einmal Mut und schreiben dann einen Brief oder rufen auch mal an. Man muss sich dann die Zeit nehmen, darauf einzugehen, denn es gibt heute nichts Wichtigeres als überhaupt die Bereitschaft, Fragen zu stellen, neugierig zu sein, das nicht runterzuschlucken, was unsicher macht, auch die Zweifel nicht zu verstecken. Auch in der frühen Geschichte des Christentums haben Menschen immer wieder gezweifelt, auch Gläubige haben immer wieder einmal gezweifelt daran, dass das, was da in den Texten so steht, sich genau so abgespielt hat oder dass das wirklich so gesagt wurde. Dass wir heute, nun 2000 Jahre nach diesen Anfängen, es noch schwerer haben als die Menschen damals, das sollte einsehbar sein. Und das nicht zu verheimlichen, dass man Fragen hat oder mit vorgeschützten Antworten sich das Diskutieren über die Bibel und über den historischen Jesus allzu leicht zu machen. Also alles das sollten wir nicht tun. Und deswegen die Chance heute, aber auch eben morgen im Gespräch, das weiter zu vertiefen. Als ich hierher fuhr heute im Zug, las ich die Zeit. Ich weiß nicht, ob jemand hier im Raum ist, der auch die Zeit liest. Muss nicht sein. Ist auch nicht so gut, ist er auch nicht, ne, aber man liest sie manchmal doch. Und da war ein Artikel drin, die Ausgabe jetzt vom Donnerstag, also von gestern, über Paul Verhoeven. Das ist ein Filmregisseur, der in Hollywood berühmte, bedeutende, zumindest erfolgreiche Filme gemacht hat. Und dieser Paul oder Paul Verhoeven ist wohl holländischer Abstammung, soweit ich weiß, plant nun einen Jesusfilm. Wieder mal einen Hollywood-Jesus-Film und er ist ganz stolz darauf, dass das ein wissenschaftlich abgesicherter Film sein wird, dass das alles richtig ist, der wirkliche Jesus. Und da fragt ihn der Reporter, der also auch von nichts eine Ahnung hat, aber jedenfalls Reporter ist, also Fragen stellt, woher er sich denn sicher sein kann, der Regisseur, dass das nun auf dem neuesten Stand der wirklichen wissenschaftlichen Jesusforschung ist und sich man darauf verlassen kann, dass das dann vielleicht zum ersten Mal überhaupt so ein richtiger Jesusfilm ist. Und da sagt er nun, da sagt dieser Paul Verhoeven, er sei seit vielen Jahren Mitglied im Jesus Seminar, das ist eine amerikanische Theologenvereinigung und er habe nun seine Thesen und seine Überlegungen mit diesen Leuten diskutiert und deswegen kann er sich sicher sein, dass das wissenschaftlich alles abgesichert ist. Das hat den Journalisten offenbar schwer beeindruckt. Aber es stellt sich dann im zweiten Teil dieses Interviewartikels heraus, was derjenige, der das Jesus-Seminar kennt, das Jesus-Seminar auch so schon weiß, dass das, was da unter dem Strich dann zu sehen sein wird, völliger Humbug ist. Das Jesus-Seminar ist dafür bekannt, dass da die verrücktesten Pseudowissenschaftler den größten Schwachsinn über Jesus zusammentragen. Also beispielsweise, weil wir nun heute Abend über die Textüberlieferung sprechen, nehme ich das als Beispiel, beispielsweise die Frage, ob Worte Jesu in den Evangelien authentisch sind, also ob er die wirklich so gesagt hat, mit Farbstiftmarkierungen per Abstimmung entscheiden. Da gibt es dann verschiedene Farben für hat er gesagt, hat er möglicherweise gesagt, hat er wahrscheinlich nicht gesagt und hat er mit absoluter Sicherheit nicht gesagt. Und dementsprechend werden diese Jesus-Worte dann markiert, wie sie sich denken können, wenn sie solche Machenschaften kennen, ist das ganze Johannes-Evangelium also schwarz in der Farbe der Unechtheit, naja und so weiter. Also es ist also völliger Schwachsinn. Und nun ist weiterhin dieser Paul Verhoeven, der das vielleicht auch durchschaut hat, der braucht ja nur irgendeine wissenschaftliche Absicherung für seinen Film, meint er nun, er könne immer dann sagen, das ist alles wissenschaftlich sehr korrekt, was er in seinem Film zeigt, denn hinter ihm steht das Jesus-Seminar, also die ausgeflipptesten der Liberalfundamentalisten in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das gehört auch zu dieser ganzen Geschichte mit dazu. Es geht ja nicht nur um die Frage des Zweifelns, der berechtigten Fragen an die Überlieferung der Texte, sondern es geht ja eben auch darum, dass immer wieder Leute auftreten mit einem Anspruch auf Autorität. Ob das nun Universitätsprofessoren sind oder Bischöfe oder manchmal auch ein Pfarrer von der Kanzel, mit einem Anspruch auf Autorität, ja sogar, das wird man dann eben sagen, mit einem Amt. Und Kraft dieses Amtes, so jedenfalls wirkt es auf den normalen Verbraucher, bestimmte Aussagen machen über den biblischen Text und die Personen und Ereignisse der Bibel, die bei nüchterner Prüfung sich als völlig unhaltbar herausstellen, aber zuerst einmal für große Verwirrung sorgen. Davor sind wir heute in keiner Kirche, in keiner Konfession mehr gefeit, auch unter evangelikalen Arbeitsgemeinschaften, Dozenten gibt es immer wieder einmal die Tendenz, ein wenig zu weit zu gehen im Kompromiss mit den liberalen Theologien, auch um der eigenen Laufbahn willen und manche anderen Gesichtspunkte, die menschlich vielleicht sehr verständlich sind, aber nicht zur Klärung der tatsächlichen Zusammenhänge beitragen. So viel zur Einleitung. Nun müssen wir eines zugeben, wenn wir nach der Glaubwürdigkeit, der Zuverlässigkeit der Textüberlieferung, der Papyrushandschriften fragen, dass wir innerhalb der inzwischen etwa vergangenen 2000 Jahre einen ungeheuren Wissensverlust zu beklagen haben. Es ist von keinem der Texte, etwa des Neuen Testaments, vom Alten Testament ganz zu schweigen, irgendeine Originalhandschrift erhalten geblieben. Wir haben keinen Brief des Paulus im Original, wir haben kein Evangelium im Original. Was wir haben in den ältesten Texten sind Fragmente oder noch später dann vollständige Abschriften von Abschriften, die ihrerseits wiederum Abschriften von Abschriften sind. Und mit dieser völlig unbestreitbaren Feststellung kann man sicherlich die Menschen schwer beeindrucken. So lange, bis man sich darüber im Klaren wird, dass genau das gleiche Phänomen für die gesamte Literatur der Antike gilt. Es gibt überhaupt keinen antiken literarischen Text, der im Original erhalten geblieben ist. Überhaupt keinen einzigen. Das heißt, schon auf dieser schlichten Grundlage ist erst einmal die Überlieferung der Bibel weder besser noch schlechter als die Überlieferung der gesamten antiken Literatur. Wenn jemand im Neuen Testament, den Evangelien, den Paulusbriefen, den Vorwurf macht, sie seien schlecht überliefert, dann können Sie erstmal nicken, wenn Sie wollen, wir müssen nicht, wir können auch skeptisch gucken und können sagen, aber das trifft für die gesamte antike Literatur zu. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Dieser einfache Grund liegt darin, dass der antike Mensch an Originalhandschriften von literarischen oder brieflichen Schriftstücken überhaupt gar kein Interesse hatte. Jede Handschrift war ein Gebrauchsgegenstand. Und wir nehmen einmal an, es handelt sich um die Schriftrolle eines literarischen Werkes. Dann hat man diese Schriftrolle so lange benutzt, bis sie auseinanderfiel beim Aufrollen und wieder zusammenrollen und nahm dann die nächste, also die Abschrift. Oder die Abschrift einer anderen Abschrift, was also gerade auf dem Markt war. Wenn man aus dem Judentum stammte oder gläubiger Jude war, und das galt für die ersten Christen in der allerersten Zeit natürlich auch noch, dann hob man solche Schriftrollen auf, die nicht mehr zu benutzen waren, sofern sie den Namen Gottes enthielten, das war die Voraussetzung, und legte sie in eine sogenannte Geniza, ein Zwischenlager für solche Texte. Und wenn dann genügend solcher Texte zusammen waren, dann verbrachte man sie auf ein offenes Feld oder auf einem Friedhof oder sonst irgendwo, da wo Erde war, das ist wichtig, und vergrub sie, sodass die Erde wieder aufnahm, was einmal in gewisser Weise aus ihr, also aus der Natur Gottes gekommen war. Es wurde nicht durch Menschenhand zerstört, sondern zurückgegeben. Aber Gottes Name in den Rollen hin oder her, auch diese Rollen verfielen eben einmal durch ständige Benutzung und dann war keiner da, der wie heute sagen würde in einem Museum, das ist ein unschätzbar wertvolles literarisches Dokument, weil es der und der persönlich geschrieben oder jener und jener in der Hand gehabt hat, sondern es war eben einfach nicht mehr zu benutzen und fertig. Das ist ein Grund, der für die jüdische, für die frühchristliche Literatur, aber im weiteren Sinne auch für die säkulare Literatur der Antike gilt. Es gab, um es ganz einfach zu sagen, keine Ehrfurcht vor dem Original. Unsere Einstellung hat sich da radikal verändert. Und das, ich füge das hier in Klammern ein, ist ein grundsätzlicher Fehler, der heute immer wieder gemacht wird, auch von angeblich gebildeten Jesus-Seminar und sonstigen Leuten, nämlich der Fehler, zu meinen, wir könnten unsere heutigen Vorgehensweisen, historische Analyse, des Umgangs mit Literatur, des Abschreibens und so weiter, übertragen auf die Verfahrensweise der Menschen damals. Das können wir eben nicht. Sondern wir müssen heute fragen, wie haben die das eigentlich für wen und in welchem historischen Kontext gemacht? In welchem historischen Zusammenhang? Diese Frage müssen wir zuerst einmal stellen. Dass wir es heute vielleicht anders machen würden, ist völlig irrelevant. Nicht wie wir es heute machen würden, interessiert irgendjemanden, sondern wie sie es damals gemacht haben, für welche Erwartungshaltung, welcher Leserkreise, in welchem kulturellen und sprachlichen Umfeld. Das ist die entscheidende Frage. Auch für die Frage der Textüberlieferung. Also der Gedanke, man müsste eine Urschrift aufheben, wäre einem antiken Menschen überhaupt nie gekommen. Ob der Paulus hieß oder Homer, spielt dabei gar keine Rolle. Das heißt nun aber nicht, dass die Herstellung der Schriften und Abschriften ohne Sorgfalt vonstatten gegangen wäre. Wir sehen vielmehr, dass hier schon sehr früh nach ganz bestimmten Regeln vorgegangen wurde. Auch wenn ein Schreiber oder Abschreiber nicht professionell im Schreiben ausgebildet war, so wie im Mittelalter nicht alle Menschen Buchdrucker waren oder heute nicht jeder von uns ein Verlagslektor ist, so waren auch damals alle nicht im Schreiben und Abschreiben von Schriftrollen ausgebildet, so galten doch bestimmte Spielregeln. Und auch die müssen wir wieder verstehen, um uns darüber klar zu sein, was nun an der Überlieferung der Bibel und insbesondere an der Überlieferung des Neuen Testaments so auffallend ist im historischen Zusammenhang. Also Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Sie werden vielleicht einmal gehört haben, weil das in fast allen Büchern zur Textüberlieferung der Bibel steht, dass die Abschriften der jüdischen, also hebräischen und aramäischen Texte, dessen, was wir heute Altes Testament nennen, namentlich der Tora, unter so präzise formulierten Regeln stand, dass keine Rolle für die Vorlesung, für das Verlesen in den Synagogen benutzt werden durfte, wenn sie auch nur einen einzigen Fehler hatte. Einen einzigen Schreibfehler, das durfte auch nicht korrigiert werden. Etwa ausradiert und neu geschrieben. Es musste ein in jedem Detail absolut fehlerfreies Exemplar sein. Heute wird das so gemacht, wenn in Deutschland, aber auch anderswo in der Welt, kürzlich ging es durch die Presse, Sie haben es vielleicht irgendwo gelesen, die Mainzer Synagoge bekam eine neue Tora-Rolle, das kann man nicht aus der Portokasse bezahlen, sowas kostet 50.000 Mark. Unter anderem auch deswegen, weil der dann per Hand abgeschriebene Text eingescannt wird und dann wird die Diskette nach Jerusalem geschickt und da sitzt dann ein ausgebildeter Rabbiner, der das dann von Zeichen zu Zeichen überprüft, was natürlich auch Zeit dauert, dafür muss er ja auch bezahlt werden. Und erst wenn der feststellt, dass wirklich kein Fehler gemacht wurde, dann sagt er, okay, ihr dürft die feierlich in die Synagoge tragen und von nun an benutzen. Das ist also völlig richtig und wird auch heute noch praktiziert, aber, das wissen Sie inzwischen, sind ja jetzt bereits historisch geschult, wir müssen sofort fragen, seit wann? Nicht wahr? Ja, nicht seit aller Zeit. Und woher wissen wir das nun wieder? Das wissen wir aus Qumran, Schriftrollen vom Toten Meer, eines meiner Leib- und Magenthemen, mit denen ich Sie aber verschonen werde. Es sei denn, Sie bestehen darauf, Schriftrollen vom Toten Meer. Die Schriftrollen vom Toten Meer werden gerne auch in zum Teil sehr guten Büchern verkauft als Beleg dafür, dass sie zeigen, wie unverändert der Text der Heiligen Schrift, heißt hier also Hebräische Bibel, Altes Testament, seit jeher überliefert wurde. Denn wenn man die große Jesaja-Rolle von Qumran neben eine heutige Bibelausgabe lege, würde man keine Unterschiede merken. Also Zuverlässigkeit der Schreibertradition schon immer. Diese Aussage ist so richtig, wie sie falsch ist. Denn sie ist richtig im Zusammenhang mit dem Inhalt der Lehre, der Aussage der Texte. Sie ist aber falsch, was den Wortlaut betrifft, die Syntax, das Vokabular, und vor allem auch die Rechtschreibung. Allein zwischen der großen und der kleinen Jesaja-Rolle, die in Qumran gefunden wurden, gibt es über 1500 Textunterschiede. Was heißt das? Wir tun dann keine Fehler, sondern Textunterschiede. Und das immerhin in Qumran, wo also die ultra-orthodoxe Bewegung der Essener saß. Die haben zwei völlig unterschiedliche Jesaja-Rollen. Das hat mal einer so schön gesagt, das unterscheidet sich wie Luther und Jörg Zink, wenn man es mit deutschen Fassungen vergleichen wollte, haben die nebeneinander benutzt. Und das waren nun die ganz, ganz Frommen. Die waren so fromm, dass sie in Qumran auf ehrlichen Verkehr verzichteten, weil sie sagten, in der Nähe des Gesetzes, das steht schon bei Mose in der Tora, enthält man sich also. Und sie haben gesagt, wir sind nicht nur hier mal kurz am Berg, nicht wahr, mit den 10 Geboten, sondern wir sind immer in der Nähe des Gesetzes. Also solange jemand in Qumran war, musste er enthaltsam leben. Wenn er wegging, durfte er wieder. Also diese sehr, sehr, sehr orthodoxen Juden hatten offenbar überhaupt kein Problem damit, zwei sich radikal unterscheidende, nicht im Inhalt, nicht in der Aussage, sondern in Sprache, Vokabular, Syntax und so weiter, Rechtschreibung, sich so extrem unterscheidende Jesaja-Rollen nebeneinander zu benutzen. Was heißt das? Das heißt, und das können wir an vielen anderen Beispielen weiterverfolgen, dass Im gläubigen Judentum, vergessen wir nicht, Jesus und alle Verfasser des Neuen Testaments, alle ersten Christen waren auch Juden. Dass im gläubigen Judentum das Wort Gottes galt, das Gesetz Gottes, die Weisung Gottes, die Prophetie Gottes, aber es keine Buchstabenfuchserei gab, es nicht auf die Rechtschreibung ankam, auf das Detail des Wortes, auf das Komma sozusagen vor dem Hauptsatz und so weiter. Das alles spielte keine Rolle, sogar Flexibilität, hier mal ein Wort dazu, dort mal ein Wort weg, gehörte mit dazu. Eine ganz wichtige Erkenntnis, die uns natürlich auch davor befreit, bestimmte Aussagen des Alten und Neuen Testaments falsch zu verstehen. Und uns vor allem frei macht dafür, von einer, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, Buchstabengläubigkeit wegzukommen, die nie ein Jude, weder Jesus noch Paulus noch Petrus noch andere Juden vor ihm gefordert haben, und wieder hinzukommen zur Wortgläubigkeit, also das Wort Gottes zu erkennen, den Wald tatsächlich zu sehen hinter all den Bäumen. Diese eigenartige, scheinbare Widersprüchlichkeit, die aber in Wirklichkeit gar keine ist, kann möglicherweise auch verstanden werden aufgrund einer Erkenntnis, die wir heute als Altphilologen, als Papyrologen auch wieder gewonnen haben und die hier sozusagen aus der Not zur Tugend gemacht wurde. Es ist nämlich tatsächlich bis heute überhaupt nicht gelungen, zwei Abschriften, zwei Papyri, zwei Handschriften des gleichen antiken Textes zu finden, die sich Buchstaben und Zeichen gleich in keinem Detail voneinander unterscheiden. Das ist ganz erstaunlich, aber das gibt es tatsächlich nicht. Irgendwo ist etwas anders. Das kann ein Abschreibefehler sein, das kann eine bewusste Veränderung sein, das kann ein winziges Detail der Orthographie sein, aber es gibt keine hundertprozentig identischen Abschriften des gleichen antiken Textes aus der Antike. Das ist doch phänomenal. Das ist zuerst einmal, ich betone es, ein menschliches Phänomen. Nicht die Menschen, die in der Antike ihre Texte abschreiben, waren eben keine Maschinen. Und weil das so ist, und weil natürlich auch Gott für seine Schriften Menschen benutzt hat und keine Maschinen, ist es ein eleganter Trick, aus dieser Not eine Tugend zu machen. Und zu sagen, wir fordern das gar nicht, wir wollen das gar nicht fordern. Das ist nicht der Ausweis für die Heiligkeit der Textüberlieferung. Nicht das, sondern dass das Wort Gottes unverändert weitergegeben wird. Nicht das Satzzeichen. Das alles änderte sich erst im 8. nachchristlichen Jahrhundert, als die Masoreten, eine Schreiberschule, die in mehrere Familien aufgeteilt war, die Ben Naphtali und Ben Asher Familie, zum Schluss setzte sich die Ben Asher Familie dann durch, als die Masoreten daran gingen, aus den verschiedenen Handschriftentraditionen, die sie noch sammeln konnten, einen für alle Juden verbindlichen Text herzustellen. Bis der sich durchsetzte, vergingen noch einmal 4, 5 Jahrhunderte. Erst im Hochmittelalter setzte sich diese Fassung durch. Und das ist die, die wir heute auch noch in unseren hebräischen Schulausgaben des Alten Testamentes haben. Im Wesentlichen der Ben Asher-Text, der masoretische Text der hebräischen Bibel. Das ist aber nicht der Ur- oder Grundtext, sondern ist bereits eine Edition, eine Herausgabe aus den vielen Handschriften, die damals zur Verfügung standen. Und nun mit einigen sehr wichtigen herausgeberischen Eingriffen. Zum Beispiel hat man jetzt die Freiheit, die es ja immer noch gab, umzustellen innerhalb eines Satzes und hier mal eine Plänefüllung einzufügen und da mal jenes zu machen und dort mal das wegzulassen, genutzt, um nun bestimmte Wirkungen zu erzielen, die heute noch alle Welt zu beeindrucken. Dass also jedes so und so viel Wort Tora heißt. Oder dass man genau sagen kann, das ist das mittlere Wort der ganzen Bibel und so und so viele Buchstaben zwischen diesem und jenem. Also alles das, worauf diese Spinner mit ihren Bibelcodes hereingefallen sind, ist nicht Wort Gottes, das haben die Masoreten hergestellt. Das haben sie gemacht, die haben gesagt, wir wollen jetzt hier sozusagen Heiligkeit auch im Textlaut herstellen. Und stellen den Text jetzt so um, dass jedes so und so viele Wort, so und so viele Wort und jedes so und so viele Buchstabe, und das ist der mittlere. Und erst als das ein für alle Mal geschehen war, ab diesem Zeitpunkt also, ab dem 8. Jahrhundert, gab es diesen verbindlichen Text, der, weil das nun sozusagen heilig gesprochene Texterstellung als Endergebnis hatte, der also nun von diesem Augenblick an in keinem Detail mehr verändert werden durfte, denn würde man ihn jetzt noch in irgendeinem Detail verändern, würden ja alle diese kleinen Kodierungen nicht mehr funktionieren. Jede winzige Veränderung zerstört einen Code, ist völlig klar. Was auch wiederum heißt, dass natürlich alle diese Bibelcodes Phantasmagorien irgendwelcher unterbeschäftigten Journalisten sind, aber mit Wissenschaft nichts zu tun haben können. Aufs Neue Testament bezogen, auf den Text des Neuen Testaments bezogen, haben wir in der Anfangszeit genau das gleiche Phänomen. Wir haben diese Freiheit in den Nuancen der Satzstellung, der Auslassung oder Hinzufügung einzelner Wörter und so weiter. Und genau das finden Sie auch in der Vielzahl der Handschriften. Es sind vom Neuen Testament mehr als 5600 Handschriften erhalten. Auch das ist für die gesamte Antike ein völlig einzigartiges Phänomen. Es gibt keinen antiken Text, der so gut bezeugt ist wie die 27 Schriften des Neuen Testaments. Und natürlich gibt es in diesen 5600 Handschriften, wenn Sie jetzt hochrechnen, Zehntausende von Anführungszeichen Fehlern, Abführungszeichen. Aber es sind eben keine Fehler, sondern es ist das normale Maß an zu erwartender, ja sogar gestatteter Freizügigkeit mit der Gestalt des Textes. Und das ist an diesem Punkt ein entscheidendes Beispiel für die Art und Weise, wie Sie, wie wir alle immer wieder gerne von Skeptikern und Gegnern der Glaubwürdigkeit der Bibelüberlieferung an der Nase herumgeführt werden sollen. Denn das Argument, dass es hier viele Fehler und viele Ungenauigkeiten gibt, ist eines, wenn es so formuliert wird, dass nur der moderne Mensch aus der Sicht des 20. Jahrhunderts formulieren kann. Ein antiker Schreiber und ein antiker Leser hätte das überhaupt gar nicht verstanden, was das Ganze soll, diese Frage. Dies also zuerst einmal immanent gesprochen und dann noch einmal im Vergleich mit der gesamten antiken Literatur. Im Vergleich mit der gesamten antiken Literatur ist es nicht nur so, dass es keinen anderen Text gibt, der in irgendeiner Weise besser bezeugt oder in Anführungszeichen fehlerfreier bezeugt wäre. Es gibt ihn nicht. Im Gegenteil, was die Dichte und das hohe Alter der Bezeugung betrifft, ist der Bibeltext besser überliefert als irgendeine andere Schrift der gesamten antiken Literatur. Und an dieser Stelle kommen wir nun zum nächsten wichtigen Schritt. Ich habe immer gesagt, Literatur, Literatur, literarische Überlieferung. Und wir müssen jetzt fragen, was für eine Art von Literatur handelt es sich denn eigentlich? Denn erst dann können wir einen Schritt weitergehen und fragen, wie kommen wir mit dem erhaltenen Material zu dem, was in diesen Texten drinsteht. Literatur ist ja ein Sammelbegriff. Wenn ich sage Literatur, geht es ja nicht nur darum, ein Gedicht zu beschreiben oder ein Epos oder ein Roman oder ein Theaterstück. Unter Literatur versteht man alles, was kreativ geschaffen wurde, also zum Beispiel auch Geschichtsschreibung, historische Literatur. Und auch wenn das wieder viele der Kritiker des Neuen Testamentes namentlich ungern hören, beziehungsweise sogar aktiv ablehnen, ist es eine unwiderlegbare Tatsache, dass die Evangelien eindeutig historische Literatur sind, also Geschichtsschreibung, und dass die Briefe Briefliteratur sind und dass die Offenbarung des Johannes einem literarischen Genre, das aus der Antike wohl bekannt ist, entspricht, nämlich der Apokalypse. Wenn wir sagen, dass die Evangelien Geschichtsschreibung sind, dann tun wir das, was jeder Historiker tut, wenn er sich einen antiken Text anguckt. Er fragt zuerst danach, was der Text selber von sich will, was er für sich beansprucht. Und wenn Sie gelegentlich hören, ich höre das immer wieder einmal, vielleicht haben Sie es auch schon mal irgendwo gelesen, den Satz, dem ebenso berühmten wie unsinnigen Satz, die Evangelien wollen gar keine Geschichtsschreibung sein, also darf man sie auch nicht nach dem Geschichtswert ihrer Aussagen fragen, dann können Sie mit größter Gelassenheit sagen, nein, ganz im Gegenteil, Sie wollen Geschichtsschreibung sein und Sie sagen es auch ausdrücklich so. Sie sagen es ja. Die Frage, die Sie stellen dürfen, ist nicht, Sie wollen gar keine Geschichtsschreibung sein, also warum sollen wir sie als solche ernst nehmen, sondern die Frage ist vielmehr, Sie sagen ausdrücklich, dass Sie Geschichtsschreibung sein wollen, ist es Ihnen gelungen? Ein feiner, aber sehr wichtiger Unterschied. Wenn Sie namentlich den Prolog, also die Einleitung des Lukas-Evangeliums lesen, dann entspricht dieser Prolog und natürlich auch das nachfolgende Werk sämtlichen Spielregeln antiker Historiografie, antiker Geschichtsschreibung. Das Lukas-Evangelium will Geschichtsschreibung sein, sagt das ausdrücklich und beschreibt die Methode. Besser hat das kein antiker Historiker gemacht. Und die Apostelgeschichte, die wir ja sehr selten als unmittelbar dazugehörig lesen, weil das Johannes-Evangelium dazwischen steht, ist der zweite Teil des Lukas-Evangeliums, ist sogar dem gleichen Mann gewidmet, einem gewissen Theophilos, der angeredet wird als Kratiste, eure Exzellenz, also ein hochrangiger und gebildeter Römer. Und damals musste ein Mensch, der sich ein Werk widmen ließ, es auf eigene Kosten abschreiben und verbreiten lassen. Man konnte also nicht einfach hingehen und jemandem etwas widmen, weil das nett war, sondern das war auf eine Partnerschaft auf beiden Seiten. Aus der Tatsache also, dass sich dieser Theophilos auch die Apostelgeschichte, also Teil 2, widmen ließ, müssen wir als Historiker folgern, dass das Unternehmen bei Teil 1 geklappt hat. Dass der Theophilos völlig davon überzeugt war, dass das Vorhaben des Lukas Geschichtsschreibung zu liefern gelungen war. Und ich betone noch einmal, dieser Widmungsempfänger war ein hochrangiger römischer Beamter, also kein Dummkopf, den man einfach mal so übertölpeln könnte. Sie wollen Geschichtsschreibung sein, sie wollen Briefe sein, sie wollen Apokalypse sein, sie wollen also bestimmten Genres, bestimmten Gattungen der antiken Literatur angehören. Und an diesem Maßstab müssen wir sie messen. Und das hat nun eine praktische Konsequenz beim Thema unseres heutigen Abends. Wenn wir Texte vorliegen haben aus der Antike, die über bestimmte Ereignisse berichten und von denen es Handschriften gibt, also eine Überlieferungsgeschichte, eine Textüberlieferungsgeschichte, dann müssen wir als Historiker und Papyrologen versuchen, mit Hilfe dieser Überlieferungsgeschichte und den Werken, die so überliefert sind, so nahe wie möglich an die Ereignisse heranzukommen, von denen sie berichten. Jeder Historiker tut das mit der antiken Literatur so. Jeder Literaturwissenschaftler tut das so. Nur wenn sie es als Bibelleser tun, werden sie sofort des Fundamentalismus bezichtigt. Das ist doch erstaunlich, nicht? Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist. Jeder Historiker muss das so tun, das ist geschichtswissenschaftlicher Ethos, ja? Mit den erhaltenen Handschriften und den Texten so nah wie möglich an die Ereignisse herankommen. Wenn Sie aber jetzt sagen, Sie sind der festen Überzeugung, dass die Evangelien von Augenzeugen geschrieben sind, dann sind Sie Fundamentalist. Das darf man heute nicht mehr sagen. Und das ist eines der vielen Beispiele dafür, warum sich die Theologie langsam aus der Gemeinschaft der Wissenschaften und der Universitäten verabschiedet. Überall, wo an Universitäten Evaluationen stattfinden, sagen die Leute, die Evaluationskomitees immer wieder, wir brauchen eigentlich keine Theologie mehr an der Universität. Die schmoren in ihrem eigenen Saft, sie wenden keine wissenschaftliche Methodik mehr ein an. Und Die Altertumswissenschaftler können es dann eh besser, weil sie es gelernt haben. Es ist eigentlich tragisch, denn natürlich gehört eine Theologie an die Universitäten. Und natürlich wird eine theologische Forschung dringend gebraucht, aber im Augenblick fällt es schwer, diese Brücke zu schlagen zwischen diesem seltsamen vorwissenschaftlichen Vorgehen, das man eben leider auch von den Kanzeln hört und nicht nur von den Lehrstühlen, und den methodischen und tatsächlichen, auch faktischen Errungenschaften der Altertumswissenschaftler. Also lassen Sie sich nie wieder einreden, dass die Evangelien keine Geschichtsschreibung sein wollen, und lassen Sie sich auch nicht einreden, dass es der Nachweis von Fundamentalismus wäre, wenn Sie versuchen nachzuweisen, wie nahe Sie mit den erhaltenen Handschriften an die Texte und damit an die Ereignisse herankommen, sondern bestehen Sie darauf, dass das die legitime Methode aller Altertumswissenschaften ist. Wenn Sie das nun aber tun, dann werden Sie sehr schnell feststellen, dass Sie einen einzigartigen Fundus von Materialien, von Unterlagen zur Verfügung haben. Das Stichwort für den heutigen Abend, der Jesus-Papyrus, ist ja ein solches Beispiel. Ich werde Ihnen morgen früh, das habe ich mitgebracht, wollte Ihnen das aber nicht jetzt geben, weil das dann immer ablenkt, wenn man was in der Hand hat, noch Bildpostkarten geben von diesem Jesus-Papyrus. Darauf können Sie sich das dann ansehen, können Sie auch gerne mit nach Hause nehmen, wenn Sie wollen. Die sind auf der Rückseite französisch beschriftet. Ich sage Ihnen aber dann morgen früh, was das bedeutet. Die Bilder sind international. Es hat ein französischer Verlag hergestellt, dadurch ist das, aber Sie können das ja, also ja. Sie leben ja in Europa, wir leben ja in Europa. Ein berühmter Literaturwissenschaftler, Ernst Robert Curtius, hat mal gesagt, als er vor den Sommersemesterferien seinen Studenten eine Leseliste mitgab, und da war auch Schwedisches dabei, und ein Student beklagte sich da und sagte, es ist doch Schwedisch, wie sollen wir das denn lesen? Und da hat Curtius gesagt, naja, also die paar indoeuropäischen Dialekte werden Sie sich doch wohl noch aneignen können. Und hier war es ja nur mit Französisch zu tun, also das machen wir dann morgen mal eben. Das werde ich Ihnen zeigen. Solche Papyri sind real existierende Evidenz. Es gibt Papyrus-Handschriften wie den Jesus-Papyrus, die drei kleinen Fragmente, also aus dem Matthäus-Evangelium, der vor dem Jahre 70 entstanden ist. Es gibt einen Papyrus aus Qumran, das Fragment 7Q5 des Markus-Evangeliums, der um das Jahr 50 entstanden ist. Es gibt einen Papyrus des Lukas-Evangeliums, der liegt heute in Paris in der Bibliothek Nationale, etwa um 90 entstanden, und nur wenig später der älteste Papyrus des Johannes-Evangeliums, der P52, der heute in Manchester liegt. Das gesamte Koordinatensystem der Datierungen hat sich verschoben, und wir haben heute die Möglichkeit zu sagen, dass es von allen vier Evangelien wenigstens einen Papyrus gibt, der noch aus dem ersten Jahrhundert stammt, und das heißt also aus der Zeit der Augenzeugen. Denn auch bis Ende des ersten Jahrhunderts lebten noch Menschen der ersten Generation. Warum ist das aber nun so aufregend? Wer das verfolgt hat vor einigen Jahren, diese fürchterliche Aufregung über dieses Buch der Jesus-Papyrus und die immer noch lebhafte Debatte über die Qumran-Handschriften, fragt sich ja manchmal, warum eigentlich die Aufregung? Für den Altertumswissenschaftler ist das doch eigentlich eine ganz normale Übung, jetzt nach Papyri zu sehen und zu suchen und zu schauen, wie nahe er sie eben an die Texte heranbringen kann. Warum muss das ausgerechnet im Neuen Testament anders sein? Auf Masada wurde beispielsweise der älteste erhaltene Papyrus des Vergil gefunden, aus der Aeneis. Aeneis 4, Vers 9, die berühmte Stelle, Anna soror quemi suspensam insomnia terrent, also Anna, meine Schwester, was schrecken mich nachts diese Albträume auf? Haben Sie alle mal gelesen? Aeneis, Kapitel 4, Buch 4. Und das ist auf Masada gefunden worden. Masada, jüdische Festung. Was hat der älteste jemals gefundene Vergil-Papyrus auf Masada zu suchen? Eine einzige Zeile ist erhalten, 15 Buchstaben eines 38 Buchstaben umfassenden Hexameters. Das hat in der althistorischen Forschung überhaupt nie jemanden gestört. Der vorhandene Befund reichte aus, um das zu identifizieren, und nachdem das Stück dieser Papyrus identifiziert war, musste man anschließend Fragen beantworten, die sich nun stellten. Was hat der älteste Vergil-Papyrus auf Masada, auf einer jüdischen Festung, zu suchen? Der klassische Neutestamentler geht aber ganz anders rum oder vor. Er sagt, es darf vor diesem Datum an diesem Ort keinen neutestamentlichen Papyrus gegeben haben. Wenn also einer auftaucht, ist er es nicht. So ist man mit diesem berühmten Markus-Fragment von Qumran vorgegangen, wo man gesagt hat, in Qumran vor 68, das war der Zeitpunkt, zu dem die Essener die Siedlung verließen, hat es A, kein Markus-Evangelium gegeben, B, keinen christlichen Zugang zu Qumran, also kann es kein Markus-Fragment sein. Und da lacht der Altphilologe natürlich nur und sagt, korrekt ist der umgekehrte Vorgang. Wir haben hier diesen Papyrus und jetzt müssen wir prüfen, ob bei unseren vorherigen Vor-Urteilen irgendetwas nicht stimmte. Ob es nicht vielleicht doch einen Markus vor 68 in Qumran gegeben haben kann. Wenn Sie so fragen, dann merken Sie natürlich sehr schnell, dass das bisherige Prämissengebäude vorne und hinten nicht stimmte. Denn wenn Sie schon argumentieren, es kann kein Markus-Evangelium, also keinen Teil des Neuen Testamentes in Qumran gegeben haben vor 68, dann manipulieren Sie bereits mit der Art und Weise, wie Sie formulieren. Denn selbstverständlich war dieser Text zu diesem Zeitpunkt noch kein Evangelium und natürlich hat es zu diesem Zeitpunkt auch gar kein Neues Testament gegeben. Das sind ja erst spätere Entwicklungen. Das Markus-Evangelium von einem Juden verfasst über einen anderen Juden, Jesus, das Kommen des Messias und das Kommen der Endzeit, das ist ein klassischer, jüdischer, messianisch-eschatologischer Text. Und wer interessiert sich für einen solchen Text? Andere Juden, die ebenfalls eschatologisch, also endzeitlich und messianisch in der Hoffnung auf den Messias leben. Und wie Sie wissen, ist Meschiach das hebräische Wort für das griechische Wort Christos, also Christus. Messias und Christus ist das gleiche Wort in zwei Sprachen. Ob Sie dazu Christus sagen oder Meschiach oder Messias, ist genau das gleiche, sind nur andere Sprachen. Also die Essener waren überhaupt die allererste Zielgruppe. Natürlich haben sie sich einen solchen Text kommen lassen. Sie manipulieren die Debatte in dem Augenblick, in dem sie dazu sagen, Evangelium und Neues Testament. So hat es in der ersten Zeit, in den ersten Jahrhunderten, in den ersten Jahrzehnten kein Leser verstanden. Also kommen wir auf eine ganz natürliche Weise wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt, dem Ausgangspunkt des heutigen Abends, aus der Perspektive der Betroffenen, der Schreiber und ersten Leser zu fragen, was haben die für eine Erwartungshaltung gehabt, in welchem kulturellen Umfeld lebten die? Und ähnlich verhält es sich dann, um das als zweites und letztes Beispiel für diesen Aspekt noch zu nennen, verhält es sich dann eben mit diesem Jesus-Papyrus, also dem ältesten Fragment, diesen drei Teilen, wo ich Ihnen morgen die Bildpostkarte geben werde, des Matthäus-Evangeliums, Matthäus 26. Da sagen dann nun wieder die Kritiker, wir wissen doch, dass es überhaupt vor dem Jahre 80 gar kein Matthäus-Evangelium gegeben haben kann. Also darf es auch kein Papyrus des Matthäus-Evangeliums geben, der um 66 geschrieben wurde. Wieder genau der gleiche Fehler. Sie wissen vorher schon, was es nicht geben darf. Statt erstmal das, was da ist, zur Kenntnis zu nehmen und dann zu fragen, ob an Ihren Prämissen etwas nicht stimmte. Sie merken, das ist so ein bisschen ein roter Faden, der den ganzen heutigen Abend durchzieht. Sie müssen, wenn Sie jemand ins Gespräch zieht und Ihren Glauben angreift oder das, was Sie wissen von der Bibel, in Frage stellt, dann dürfen Sie sich nicht aufs Glatteis führen lassen. Sie müssen immer erstmal zurückfragen, wo der Betreffende eigentlich herkommt und was die Voraussetzungen für seine Frage sind. Nicht jeder will sie natürlich reinlegen, das ist völlig klar. Das sind häufig ganz aufrichtige und ernste und aufwühlende Fragen, auch Daseinsfragen, das ist völlig klar. Aber wenn es um diese Gespräche geht, wo die Grundlagen der Bibel angegriffen werden, dann müssen Sie auch die Freiheit haben, zurückzufragen, wo kommt eigentlich der Fragende her? Was ist der Hintergrund? Und dann können Sie sehr schnell einfach entlarven, was da an Denkvoraussetzungen mittransportiert wird. So auch hier beim Jesus-Papyrus, also dem ältesten Matthäus-Fragment, wo Sie natürlich zurückfragen müssen, woher es dann überhaupt eigentlich angeblich gewusst wird, dass das Matthäus-Evangelium erst in den 80er Jahren entstanden sein kann. Und wenn Sie diese Frage stellen, dann kommen hanebüchene Argumente, die, wenn man sie an ein Kabarett verkaufen würde, für viele Lacher sorgen. Aber eben leider kommen sie nicht bis ins Kabarett, sondern bleiben auf den Kanzeln und in den Universitätsseminaren und in den einleitungswissenschaftlichen Büchern. Also ein Beispiel. Das Einzige, was ich Ihnen hier geben werde, weil das auch immer wieder als Wichtigstes vorgebracht wird, auf Matthäus bezogen, und das ist ein grundsätzlicher Punkt, deswegen nenne ich ihn auch, für die gesamte Frage nach der Entstehung und Glaubwürdigkeit dieser Texte, ist die Behauptung, nicht nur auf Matthäus, sondern auch auf die anderen Evangelien bezogen, sie würden von Jesus berichten, dass er die Zerstörung des Tempels und Jerusalems vorausgesagt hat. Dann nicken sie erstmal und dann kommt es aber gleich hinterher. Da Jesus aber nur Mensch war, konnte er ja nichts voraussagen. Daraus folgt, dass die Prophezeiung der Zerstörung Jerusalems und des Tempels ihm nachher in den Mund gelegt wurden. Und daraus folgt, dass die Evangelien erst entstanden sind, als Jerusalem und der Tempel zerstört waren, also nach 70 nach Christus. Es ist raffiniert, man muss bloß drauf kommen. Und häufig wird einem ja, wie bei schlechten Schachspielern, wird dann der mittlere Zug ausgelassen. Und wenn es keiner merkt, wenn sie es merken, haben sie die Partie gewonnen. Aber wenn sie es nicht merken, also müssen wir aufpassen, wo dann so ein Versatzstück fehlt. Hier ist das Versatzstück, die häufig unausgesprochene Denkvoraussetzung dieser philosophischen Schule, dass Jesus eben nicht Gottes Sohn war, sondern ein ganz normaler Mensch, der schon mal wie andere Juden auch das ein oder andere Wunder vollbrachte und sicherlich ein paar aufsehenerregende Dinge sagte, aber das war es dann auch schon. Und alles das, was darüber hinausgeht, muss dementsprechend nachträglich erfunden worden sein. Wenn Sie jetzt also mit einem Papyrus daherkommen, der vor dem Jahre 70 geschrieben ist, ist selbstverständlich das Interesse dieser Forscher lebensnotwendig, dass es diesen Papyrus nicht geben darf. Denn in dem Augenblick, in dem es Handschriften des Neuen Testamentes gibt, die älter sind als das Jahr 70, fällt dieses ganze Denkgebäude wie ein Kartenhaus zusammen. Denn dann sind die Prophezeiungen eben aufgeschrieben worden, ehe die Ereignisse eintrafen. Und das ist der wichtigste vorwissenschaftliche, aber eben als wissenschaftlich verkaufte Grund dafür, warum Sie immer wieder hören werden, dass die Handschriften des Neuen Testamentes, die älter sind als das Jahr 70, geht es wirklich nur noch um den Existenzkampf einer ganzen Theologieschule, nämlich jener, die den Sohn Gottes zum Menschen machen wollen, und dafür brauchen sie Texte, die nach den Ereignissen aufgeschrieben wurden, damit man behaupten darf, es sind keine wirklichen Prophezeiungen, sondern nachträglich erfundene Worte. Und damit sind wir dann wieder bei Paul Verhoeven und seinem kommenden Jesusfilm, denn das Jesus-Seminar, auf dessen Forschung er sich ja nun berufen wird, vertritt genau diese Auffassung, weswegen eben das gesamte Johannesevangelium schwarz markiert ist. Sie haben also an diesen Beispielen in einem relativ schnellen Durchgang, das muss man zugeben, bei einem Thema, wo man eigentlich ein ganzes Semester oder zwei Zeit haben müsste, vielleicht so viel gemerkt, dass der Umgang mit den Papyri, mit den Texten, mit der Textüberlieferung nur dann zu vernünftigen Ergebnissen führt, wenn er aus der Sicht der Schreiber, aus der Sicht der ersten Leser und aus der Erwartungshaltung dieser Kultur geschieht. Das mag anstrengend klingen für jemanden, der eigentlich nur gerne seine Bibel liest, aber auch darin liegt eine für den gläubigen Christen wichtige Aussage, die nun wieder mit Wissenschaft gar nicht so viel zu tun hat. Vergessen Sie nicht, dass der in der Geschichte handelnde Gott ziemlich viel Entscheidungsspielraum hat. Er hätte also seinen Sohn zu jeder beliebigen Zeit und an jedem beliebigen Ort Mensch werden lassen können. Er hat sich aber nun mal entschieden, für einen ganz bestimmten Zeitpunkt in einem ganz bestimmten Flecken Erde mit den Sprachen und Kulturen, den politischen und wirtschaftlichen und religiösen und literarischen Gegebenheiten, die dazugehören. Und je mehr wir für einen Augenblick einmal das Wissenschaftliche beiseite lassen und die Heilige Schrift als gläubige Christen lesen, desto mehr müssen wir diese Entscheidung Gottes ernst nehmen. Und das verlangt von uns, sich darauf einzulassen, dass bestimmte kulturelle, literarische, wirtschaftliche, sprachliche Eigenarten der Verfasser, der ersten Leser, der Multiplikatoren nicht mehr die unseren sind. Denn wir leben 2000 Jahre später. Aber wir dürfen uns darüber nicht hinwegsetzen. Wir dürfen nicht so tun, als ginge uns das nichts an. Wenn wir so tun, als ginge uns das nichts an, dann sind wir sehr schnell die Opfer der liberalen Theologen, des Jesus-Seminars, Paul Verhoevens oder wen auch immer Sie an dieser Stelle gerne nennen möchten. Wir haben den Anspruch darauf, gerade als gläubige Christen, die Bibel wieder in ihre Zeit zurückzustellen. Wenn wir das tun, gelingt es uns umso mehr, sie für unsere Gegenwart und für die Zukunft relevant zu machen. Ein im luftleeren Raum schwebender Text, ein Text, der nirgends verwurzelt ist, der keine wirklichen Grundlagen in Sprache, in Zeit, in Kultur hat, ist ja doch nur Spielball der unterschiedlichsten Interessen. Mit einem Text, von dem ich sage, na, der ist dann vielleicht da geschrieben und das ist dritte Generation und die wussten das sowieso alles nicht mehr. Mit einem solchen Text und einem solchen Verfahren schaffe ich nicht Verbindlichkeit, sondern Beliebigkeit. Erst wenn Sie den Text wieder dahin stellen, wo er herkommt und ihn so ernst nehmen, dann können Sie ihn aktualisieren für unsere heutige Zeit. Das ist die Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Das ist aber auch zugleich eine ungeheure Chance. Denn wenn Sie Fragenden und Kritikern im Gespräch, das Sie zu führen haben, das so erklären, dann nehmen Sie den Fragenden, den Kritiker, den Skeptiker ja ernst und fordern Sie oder ihn dazu heraus, nun selbstständig nachzudenken, nicht wiederzukauen, was immer schon gesagt wurde an negativen Urteilen, sondern endlich einmal selber nachzugehen oder nachzuforschen oder wie die Reformatoren es sagten, ad fontes, zurück zu den Quellen. Ich mache an dieser Stelle einen Doppelpunkt. Morgen geht es ja unter einem anderen Gesichtspunkt weiter, weil, wie gesagt, es jetzt ein Freitagabend ist und Sie wahrscheinlich von einer langen Woche müde und ich Ihnen die Möglichkeit geben möchte, Fragen zu stellen. Und da ich von mir selber weiß, dass ich auf interessante Fragen lange antworte, besteht die Gefahr, dass der Abend doch noch eine Weile weitergeht, bis Sie so einfach so vor sich hin nicken und verzweifelt nach irgendwelchen Getränken suchen. Ich biete das einfach an und wenn Sie gerne möchten, antworte ich eben auf spezifische Fragen auch sehr ausführlich und nicht nur mit einem Ja oder Nein, damit wir das, was Sie vielleicht jetzt heute Abend hören wollten, aber gar nicht gehört haben, dann doch noch aussprechen können. Ja, soweit erstmal. Jetzt würde ich gerne darum bitten, dass Sie vielleicht Aspekten Fragen haben.
Ja, mir hat man immer erzählt, oder ich habe es oft gehört, wenigstens von diesen Jesaja-Rollen, dass die gefundene in Qumran, die ja auch ausgestellt ist im Israel-Museum, ne, dass die verglichen wurde mit den Rollen, die man bis dato hatte. Und dass nun ein riesen zeitlicher Unterschied da ist. Und es wurde gesagt, ja, aber da ist überhaupt kein textlicher Unterschied zu finden, bis auf ein paar Kleinigkeiten nur. Aber sonst ist das erstaunlich genau derselbe Text. Nun sagt sie doch aber am Anfang, das gibt es fast nicht, das eigentlich überhaupt nicht. Es sind Unterschiede. Sind das diese paar Unterschiede? Oder sind tatsächlich doch noch mehr textliche Unterschiede zwischen diesen Jesaja-Rollen vorhanden?
Das ist immer die Frage, was Sie für viel oder für wenig halten. Also 1500 in einer Schriftrolle kann man sagen, ist relativ viel. Sie können auch sagen, es ist relativ wenig. Die qualitativen Unterschiede fallen auf zwischen den prophetischen Büchern und allen anderen Schriften, die auch in Qumran gefunden wurden, und der Tora. Sie wissen ja, dass in Qumran alle Bibel Bücher gefunden worden, mit einer Ausnahme, ich habe sie auch alle schon gelesen, mit der Ausnahme des Buches Esther, das ist auch wieder so ein klassischer Fall, muss ich hier so Klammern einfügen, für diese irregeleitete Denkweise, dass es für irgendetwas immer nur eine Erklärung geben kann und dass die kompliziert sein muss. Das ist ja also so diese deutsche Mentalität, je komplizierter, desto besser. Je einfacher, desto verdächtiger, sozusagen. Also Esther ist nicht gefunden worden, hat man festgestellt, und seitdem werden ganze Regale vollgeschrieben mit Erklärungen darüber, warum Esther nicht gefunden wurde. Die beiden gängigsten Erklärungen sind, dass der Name Gottes darin nicht vorkommt und dass es, dass das Buch Esther Anlass gegeben hat zu dem, zum Purimfest, also diesem heute ist das der jüdische Karneval im März. Ich weiß nicht, ob Sie mal ein Purimfest mitgemacht haben, mit den Purim-Rasseln und dann wird gejault und gejucht und auf Trommeln geschlagen. Jedes Mal, wenn beim Vorlesen der Synagoge der Name Haman vorkommt, alle Kinder freuen sich schon darauf, weil sie den Text auswendig können. Und sie dann eine große Erwartung, und wieder Haman kommt, dann geht das dann los. Das ist ein Wahnsinn. Sie müssen das mal erleben. Sie müssen mal zu Purim in die Synagoge gehen. Na gut, jedenfalls, dann kommt der Karneval hinterher und dass die frommen Essener dann gesagt haben, also einen solchen ausgelassenen Text mit so einem fröhlichen Fest, das wollen wir hier nicht haben. Das sind die beiden gängigsten, ach ja, dann kommt noch eine dritte sehr gängige Erklärung dazu, nämlich die, dass das ganze Buch Esther im Ausland spielt. Das spielt ja in Persien und das ist auch verdächtig, man will ja nur das Heilige Land verehren. Also diese, aus diesen drei Gründen hat man gesagt, haben die Essener also Esther nicht in ihrer Bibliothek gehabt. Aber dummerweise kommt der Name Gottes auch im Hohelied Salomos nicht vor und von dem sind 4 Abschriften gefunden worden, also fällt dieses Argument weg. Das Buch Ruth, das auch zum großen Teil im Ausland spielt, ist aber nun auch in Qumran mehrmals gefunden worden. Und das mit der Fröhlichkeit ist so eine Sache, denn jeden Sabbat sind auch die Essener ausgesprochen fröhlich gewesen. Am Sabbat ist man sehr fröhlich und ausgelassen. Gerade je orthodoxer man ist, sie müssen mal am Sabbat, also nicht am Sabbat anfangen, am Sabbatende, sie müssen mal an einem Sonnabendabend an die Tempelmauer gehen. Nicht? Da werden sie mal sehen, was fröhlich sein bedeutet, wie da getanzt und gejubelt wird. Ja, also von wegen fröhlich sein und Essener geht nicht, das ist auch Unsinn. Also mit anderen Worten, es gehen einem dann so lange langsam die Gründe aus. Und dann kommt noch etwas anderes, das ist ja auch die These, dass Esther das einzige Buch ist, das im Qumran nicht gefunden wurde, auch nicht stimmt, denn Nehemia wurde auch nicht gefunden. Das hat man dann wieder mit einem kleinen Verfahrenstrick auszuhebeln versucht, denn bei den Masoreten, das wissen Sie jetzt, wer die waren, bei den Masoreten wurden Esra und Nehemia zu einer Rolle, zu einem Text zusammengefügt. Von Esra ist ein Fragment im Qumran gefunden worden. Also sagt sich der kluge Wissenschaftler, ich postuliere einfach mal, dass das, was die Masoreten im 8. Jahrhundert machten, auch schon im Qumran so war. Und wenn ich ein Esra-Fragment gefunden habe, habe ich automatisch auch eins von Nehemia. Das setzt aber voraus, dass das auch 800 Jahre vorher schon so war. Und Tatsache bleibt trotzdem, dass Nehemia nicht gefunden wurde. Also es ist alles, und deswegen sagt nun der Altertumswissenschaftler, der immer nach einfachen Lösungen sucht, sagt, das Buch Esther ist deswegen nicht gefunden worden, weil es nicht gefunden wurde. Nicht? Ja, kann man doch so sagen.
Vielleicht wird es noch gefunden.
Sehen Sie? Genau. Ist zwar auch vergleichsweise unwahrscheinlich, aber vielleicht wird es noch gefunden. Denn Qumran ist ja nicht alles wunderbar geschützt in Krügen gefunden worden, sondern vieles lag offen auf dem Boden rum. Ein berühmter Qumran-Forscher meint, es sind bloß überhaupt 6% aller insgesamt in Qumran aufbewahrten Texte gefunden worden. Ja, seit 1947. Also immer nach einer einfachen Erklärung suchen. Esther ist in Qumran nicht gefunden worden, weil es nicht gefunden wurde. Ja. Alle anderen Gründe sind künstlich. Zurück zum Thema. Wenn wir also nun diese verschiedenen Rollen uns angucken von Jesaja und den anderen Texten, allen Texten außerhalb der Tora, die wir, mit Ausnahme von Esther, die in Qumran gefunden wurden, finden wir alle diese Unterschiede. Und je umfangreicher der Text erhalten ist, Jesaja ist halt nur diese riesen 7,43 Meter lange Rolle, desto besser können Sie das überprüfen. Also ist Jesaja immer das klassische Beispiel, weil man da so viel Material zum Überprüfen hat. Auffällig ist nun im Vergleich dazu, dass die Tora, also die fünf Bücher Mose, nur absolut verschwindende Abweichungen aufweisen. Ganz geringfügig, da gibt es keine syntaktischen Eingriffe, keine grammatischen Veränderungen, keine großen orthografischen, so ganz geringe, kleine Verbesserungen, könnte man mal sagen. Aber wirklich nichts Schwerwiegendes. Also nicht auf Jesaja, was immer das klassische Beispiel ist, sondern auf die Torah-Fragmente, die Fragmente der fünf Bücher Mose, könnte, wenn man überhaupt in diesem Fall Pauschalaussagen machen darf, die Aussage zutreffen, dass dieser Text über die Jahrtausende unverändert überliefert wurde. Auf den Inhalt, auf die Aussage gilt das für alle, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Und das hat natürlich eine Bedeutung auch für die jüdische Erforschung der hebräischen Bibel heute. Sie sieht nämlich darin die Bestätigung noch einer ganz anderen, wichtigen Auffassung, nämlich der, dass die Tora das eigentlich ausschließlich Entscheidende an der Bibel ist, also die fünf Bücher Mose. Und dass das offenbar, und das ist nun die Pointe, der Knackpunkt, dass das offenbar das Judentum immer schon so gesehen hat. Denn kein anderer Text des Judentums ist so sorgfältig überliefert worden, ohne dass es den Freiraum für Spielarten der Textgestaltung gab, wie die Tora, die fünf Bücher Mose. Das ist eigentlich das Gesetz Gottes, das, was in diesen fünf Büchern steht. Und tatsächlich ist es ja auch heute noch in den orthodoxen Synagogen so, dass im Gottesdienst, mit Ausnahme von bestimmten Hochfesten, wo dann ganze Bücher gelesen werden, also gerade morgen zum Beispiel ist oder seit Dunkelheit heute, ist Sukkot, nicht, wie Sie wahrscheinlich wissen. Das ist jetzt gerade die Zeit der großen Feiertage, haben Sie irgendwie mitgekriegt. Ne? Vor 10 Tagen war Rosh Hashanah, also jüdisches Neujahr. Dann, als die ganzen Unruhen auf dem Höhepunkt waren, war das Versöhnungsfest Yom Kippur. Das ging auch noch gerade durch die Nachrichten. Heute ist Sukkot, ja, also auf Deutsch Laubhüttenfest. Das ist heute, beziehungsweise es sind 2 Tage, also es geht bis übermorgen, bis zur Dunkelheit vom Sonntag, dann ist Schluss. Da wird das Buch Ruth vorgelesen zum Beispiel und bei Purim wird das Buch Esther vorgelesen und dann kommt noch zum Schluss eine Woche später, nächstes Wochenende ist Simchat Torah, das Fest der Torah-Freude. Und an diesen Wochen, damit hört dann die große Festzeit auf. Und an diesem Tag passiert Folgendes. An diesem Tag, an diesem Sabbat, dem Sabbat von Simchat Torah, also von Torah-Freude, endet der Jahreszyklus der Lesung aus den 5 Büchern Mose und der nächste Zyklus beginnt. Das heißt also, in jeder orthodoxen Synagoge wird das ganze Jahr hindurch von Sabbat zu Sabbat in größere Segmente eingeteilt, die Gesamtheit der 5 Bücher Mose gelesen. Und am letzten Sabbat des Synagogenjahres, also jetzt hier nächstes Wochenende, heute in einer Woche, wird die letzte Portion, also aus 5. Mose, 2-mal gelesen. Und die erste Portion aus 1. Mose auch 2-mal, um also den Abschluss und den Anfang sozusagen in der Verdoppelung zu intensivieren. Alle anderen Schriften der Bibel, die Psalme, die vorkommen, die Texte aus den Propheten, aus den Geschichtsbüchern, sind beigeordnet. Die Texte aus den Propheten, namentlich der sogenannten Haftarah, also das sind erläuternde Lesungen, die dann aus prophetischer Perspektive die Tora, die 5 Bücher Mose erklären. Es wird ja in einer Synagoge praktisch nie gepredigt. Predigt, Lehreinheiten gibt es dann nachmittags. In der Synagoge wird die Bibel gelesen. Das wäre in manchen Kirchen auch hierzulande wahrscheinlich gar nicht so schlecht, wenn weniger gepredigt und mehr in der Bibel gelesen werden würde. Aber das war jetzt mal nur so in Klammern. Und daran merken Sie aber auch, dass diese einzigartige Stellung der Tora eben eines der Dinge ist, die das Judentum von den allerfrühesten Anfängen, die wir in Qumran in der Textgeschichte wiedersehen können, bis heute unverbrüchlich durchgetragen hat. Alles andere ist sekundär, tertiär, wie gesagt, an einigen Hochfesten werden andere Bücher in ihrer Gesamtheit gelesen, aber nur die Tora. Und Sie ist auch das einzige Buch der hebräischen Bibel oder die fünf Bücher, die noch heute in Form von Rollen gelesen werden, im Toraschrank. Im Toraschrank. Alle anderen Bücher werden heute, wie wir es lesen, ne? Also als, aus gebundenen Büchern gelesen im Gottesdienst, natürlich von rechts nach links, von hinten nach vorne. Mit einer Ausnahme neben der Tora, jetzt werden Sie lachen, Buch Esther. Ja, das Buch Esther ist das einzige Buch, das auch aus der Rolle gelesen wird, die berühmte sprichwörtliche Esther-Rolle, Megillah. Und es gibt eine Stelle bei Maimonides, einem der bedeutendsten Philosophen des Judentums, 11. bis 12. Jahrhundert, der mitverantwortlich dafür war, dass sich die Ben-Ascher-Fassung der masoretischen Bibel durchsetzte, weil er nämlich in Kairo, wo er damals saß, einen Kodex benutzte, den wir heute unter dem Namen Aleppo-Kodex, ist hier jemand, der Karl-May-Leser ist unter Ihnen? Karl-May? Ja, war ich früher in meiner Kindheit auch Karl-May, da kommt bei Karabenemsi, ja genau, ach, die berühmte Aleppo-Beule, weil Karabenemsi, Aleppo-Beule, Hatschi Aleppo-Umar, die Aleppo-Beule. Aber noch berühmter in der Wissenschaft als die Aleppo-Beule ist der Aleppo-Kodex. Das ist also ein vollständiger Kodex der hebräischen Bibel, der lange in Aleppo lag und daher diesen Namen trägt. Früher lag er da nicht. Maimonides hatte ihn auf seinem Schreibtisch in der Ben-Ezra-Synagoge von Alt-Kairo und fand diese Textfassung so großartig, dass er mit seiner Autorität im gesamten jüdischen Abendland gesagt hat, diese Textfassung nehmen wir. Und dabei handelte es sich um den Ben-Ascher-Kodex der Masora-Fassung, also wie gesagt die Fassung, die wir auch heute in der Regel noch lesen, wenn wir die hebräische Bibel lesen. Und dieser Maimonides, der macht eine sehr schwierige Aussage an einer Stelle, er sagt, am Ende der Zeiten, wenn der Messias kommt, werden nur 6 Bücher bleiben. Und das sind die 5 Bücher der Tora und das Buch Esther. Und das ist doch spannend schon mal, nicht? Von wegen Esther ist anrüchig oder sowas. Der große Maimonides, da haben die Leute mal gegrübelt, warum und Esther? Nicht? Und ich habe dann mal einen Vorschlag gemacht, den halte ich nach wie vor für den richtigen. Das liegt einfach daran, dass schon zu Maimonides Zeiten das Buch Esther eben das einzige Buch war, das im Synagogen-Gottesdienst auch aus der Rolle gelesen wurde, also deswegen gleichrangig neben der Tora stand. Nicht? Ja. Woran Sie wieder mal sehen, auch technische Aspekte können durchaus gewisse theologische Bedeutung gewinnen. Also hier können wir diese Treue am Text sehen und wir können sie in der Tora in ganz besonderer Weise sehen, müssen aber eben unterscheiden zwischen der Treue am Text im Sinne von Inhalt und der Treue am Text im Sinne von Rechtschreibung, Satzstellung und so weiter. Und wir dürfen eben nicht den Fehler machen, uns in der Kritik an der Glaubwürdigkeit der Bibel dadurch aufs Glatteis führen zu lassen, dass jemand sagt, ja, aber alle diese Rollen und alle diese Fragmente unterscheiden sich wie Tag und Nacht. Wer so formuliert, versucht schon einen Trick. Den muss man eben durchschauen. Nicht ganz richtig ist es eben, nur die Gegenbehauptung aufzustellen, dass Qumran bewiesen habe, es sei alles wunderbar, in bester Ordnung und es gibt überhaupt keine Unterschiede, denn das ist auch nicht richtig. Richtig ist genau diese historische Erläuterung, die Schritt für Schritt ernst nimmt, wie die Menschen damals vorgingen, warum sie es so machten und wie das bis heute speziell im Judentum seine unveränderte Bedeutung behalten hat. Ich habe ja gesagt, ich gebe auch lange Antworten.
Davon, dass die Masoreten im 8. Jahrhundert angefangen haben, den Text festzulegen und dabei kamen dann diese Elemente des Bibelcodes mit hinein, das wird man jetzt als ja. Bibelcode bezeichnet. Ja. Das ist doch, denke ich mal, eine ziemliche Mühe gewesen, ein ziemlicher Aufwand gewesen, das so hinzubekommen. Hat dann nicht vielleicht an manchen Stellen, so können die auch Bibelkritiker fragen, dann doch die Originalaussage darunter
gelitten? Das kann man nicht so einfach verneinen. Sie merken das auch in der Überlieferung des griechischen Neuen Testament ist, dass es bestimmte Bewegungen gegeben hat, vor allem im 3. Jahrhundert, auch im 4. Jahrhundert, die man pauschal als heretisch oder als gnostisch bezeichnet und die dann versucht haben, durch zum Teil nur sehr geringfügige Eingriffe in den Text den Sinn ihren Absichten entsprechend zu verändern oder anzupassen. Wir wissen also, dass das so ist. Wir wissen aber auch, dass das immer wieder gemerkt wurde, weil auch im Judentum wie auch im frühen Christentum intelligente Philologen auf die Überlieferung schon aufpassten und Sorge dafür trugen, dass hier keine Eingriffe, sei es absichtlich oder unabsichtlich, vorgenommen werden konnten. Also anders formuliert, dass der Versuch unternommen wurde, so etwas zu tun, das kann man nie ausschließen. Da, wo wir es nachweisen können, ist aber auch sofort immer kurz anschließend danach sichtbar, man hat es gemerkt, und sofort wieder korrigiert. Der auffälligste Fall, wo es tatsächliche faktische Unterschiede gibt zwischen den Qumran-Funden und dem Text der Masora, sind namentlich da, wo es um Zahlenangaben geht, also vor allem in den Geschichtsbüchern. Da in der Einstellung sind so und so viele erschlagen worden und da waren es dann nur so und so viel, beispielsweise. Und dann merken Sie dann immer sehr deutlich, merken Sie zwei Dinge an den Fällen, dass in solchen konkreten Situationen das Neue Testament immer die Fassung zitiert, die auch im Qumran gefunden wurde und nicht die in der Masora erhalten ist, also die frühere, wenn Sie so wollen. Und dass der masoretische Text, wenn er Zahlen verändert, immer auf die Symbolik zielt. Ja, da wird dann mal abgerundet, damit es sich dann durch 12 oder 40 multiplizieren oder teilen lässt oder wie auch immer. Das wäre also so etwas in dieser Richtung. Und das kann man jetzt dann Qumran merken und man merkt auch sehr genau, dass das Neue Testament das gar nicht mitgemacht hat, konnten sie auch nicht 700 Jahre vor den Masoreten, sondern sich an dem Text festhielt, der wirklich überliefert war, auch wenn er nun mal keine symbolische Bedeutung hat. Sie kennen das ja, Sie kennen ja diesen Versuch oder die Versuchung, könnte man sagen, vielleicht sogar, gerade hinter Zahlen, immer irgendwelche Symbolik zu sehen. Das berühmteste Beispiel, die zwei berühmtesten Beispiele aus dem Neuen Testament sind die 666 aus der Offenbarung des Johannes, wo nun jeder gerne wissen möchte, wer dahinter sich versteckt. Und das andere aus dem Johannesevangelium, die 153 Fische. Und an beiden können wir sofort sehen, was für eine Symbolik eine Voraussetzung ist. Wenn es eine Symbolik gibt oder geben soll, dann weist uns der Verfasser darauf hin. Er gibt uns einen Fingerzeig. Sei es ganz direkt, sagt er jetzt hier, merke aber auf, wie Markus das immer gelegentlich macht. Ne? Du passt mal auf, Jungs. Ja? Ach, beim Vorlesen so, jetzt wird es wieder spannend. Das heißt, jetzt kommt irgendwas ganz besonders Wichtiges. Oder eben bei den 666, wo der Verfasser der Offenbarung ausdrücklich sagt, ja, dass sich dahinter eine verborgene Bedeutung versteckt. Das ist aber nun zum Beispiel bei den 153 Fischen nicht der Fall. Also dass wir hier sagen müssten als Philologen, jeder Versuch, die symbolisch zu deuten, geht am Text vorbei. Die 153 Fische sind 153 Fische. Das waren Berufsfischer, die mussten eine Fischfangsteuer zahlen, also haben sie nachgezählt. Ja. Und Augustinus hat mal den raffiniertesten Trick sich einfallen lassen, der große Augustinus, dem hat das auch nicht gereicht, dass professionelle Fischer einfach das machen, was sie gelernt haben, nämlich ihren Fang zu zählen. Also für den Historiker ist dieses Beispiel eben nicht, wie für viele Theologen, ein Beispiel für die symbolische Sprache des Johannesevangeliums, sondern gerade ein Beleg dafür, dass hier ein Augenzeuge dabei war, der was vom Fischereihandwerk verstand. Ja. Ein Historiker liest diesen Text ganz anders als viele Theologen. Und Augustinus, der eben auch nicht Historiker war und das gerne theologisch lesen wollte, hat also Folgendes gemacht, er hat das mit Punkten gemacht. Er hat einen Punkt, nee, ich will das nicht so richtig sehen. Hat hier also oben ein Punktchen gemacht und dann immer am Abstand zwei Punkte und dann drei Punkte und immer so weiter, bis er ein gleichschenkliches Dreieck hatte. Und ob Sie es glauben oder nicht, dieses gleichschenklige Dreieck besteht aus 153 Punkten. Sie können das mal zu Hause ausprobieren. Und damit war das für ihn ein Beweis, dass die 153 Fische die Trinitätslehre verkörpern. Nicht? Das gleichschenklige Dreieck. Ja. Man muss nur drauf kommen. Also machen Sie damit, was Sie wollen. Aber das ist also im Zusammenhang jetzt eben mit Ihrer Frage. Sie merken das auch heute an Übersetzungen noch, an Übersetzungen ins Deutsche. Nicht? Sie merken deutlich, wenn Sie also zum Beispiel eine katholische mit einer evangelischen Übersetzung vergleichen, dass die in vielen Fällen theologisch anders sind. Ja? Nicht? Wenn das also zum Beispiel, nur ein Beispiel, mit dem ich mich gerade befassen musste, weil ich ein Buch über Petrus kürzlich geschrieben habe. Wenn Sie eine evangelische Bibelübersetzung aufschlagen, 1. Korinther 9, da sagt Paulus, dass Petrus, also Kephas nennt er ihn, und alle Apostel ihre Frauen auf ihre Reisen mitnahmen, nicht? Ihre gläubigen Frauen auf ihre Reisen mitnahmen. Wichtiger Beleg dafür, dass Petrus verheiratet war, wissen wir sowieso schon, weil Jesus ja seine Schwiegermutter geheilt hat. Und man kann nicht die Schwiegermutter vor jemandem heilen, der nicht verheiratet ist. Irgendwie geht das nicht. Aber da sagt es nun also auch Paulus nochmal. Und jetzt schlagen Sie eine römisch-katholische Bibel auf und da steht nun, und Sie nahmen also fromme Schwestern als weibliche Begleitung auf ihre Reisen mit. Ja. Da werden also sozusagen aus den Ehefrauen dann die Haushälterinnen. Und Sie merken dann daran, dass gängige katholische Pfarramtspraxis in eine Übersetzung Eingang gefunden hat. Das hat aber mit Philologie überhaupt nichts mehr zu tun. Gut, darüber kann man lange streiten und sich auch fragen, warum sowas geschieht. Es gibt auch andere Fälle, wo dann in evangelischen Übersetzungen Dinge, die man im Text durchaus so sehen kann, ich nenne jetzt nur die Frage nach dem Petruswort an Jesus, du bist der Messias in Caesarea Philippi, und die Antwort des Jesus an Petrus, du bist der Fels und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Da haben natürlich alle Lutheraner eine fürchterliche Angst vor diesem Vers, weil sie wissen, dass sich die katholische Kirche ihren Primatsanspruch darauf auch unter anderem begründet hat, in der Petrusnachfolge. Also versuchen evangelische Übersetzungen, das irgendwie immer etwas zu verharmlosen und vor allem so hinzubekommen, dass die Auslegung dann meistens dahin führt, dass Jesus ja gar nicht den Petrus meinte, sondern seinen Glauben. Ja. Oh. Und das ist natürlich nun das falsche Extrem in die andere Richtung. Nicht? Da ist die katholische Auslegung, also die römisch-katholische Übersetzung und Auslegung völlig richtig. Das steht da so im Text. Ob die Begründung des Papstprimates damit hinzubekommen ist, ist wieder eine ganz andere Frage. Aber Sie sehen ganz deutlich an diesem Beispiel, da sind nun die evangelischen Übersetzungen sehr ängstlich, weil sie die ganze Kirchengeschichte im Blick haben und die katholischen sind genauer. Jeder versucht immer so ein bisschen das, was er für theologisch richtig hält, in die Übersetzung mit reinzubringen. Letztes Beispiel vielleicht noch, damit die Antwort nicht zu lange wird, wo sie im Augenblick alle ihre Bauchschmerzen mit haben. Das berühmte Markus 9, die berühmte Geschichte, wo Jesus einen gelähmten und taubstummen Jungen heilt. Heilen soll. Den Jünger ist es vorher nicht gelungen und der Vater ist schon ganz verzweifelt und kommt zu Jesus und er fragt den Junge kann nicht antworten. Sie kennen das aus dem Neuen Testament. Eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Heilung durch Jesus ist immer, dass der zu Heilende glaubt an Jesus, an seine Vollmacht. Nicht? Das kann der aber nicht, weil er taubstumm ist und sowieso in diesen Anfällen da sich auf den Boden wälzt. Also fragt Jesus den Vater. Übrigens interessante, nur mal Klammer auf, ja, Grundlage auch für den Gedanken eines Paten in der Taufe, nicht? Können Sie daraus ableiten. Ja? Wenn der Betroffene nicht sprechen kann, dann spricht für ihn ein anderer. Gut, aber das ist jetzt wieder eine große Klammer. Er fragt also den Vater, ob er nun glaubt. Und der Vater sagt, ja, Herr, ich glaube, hilf du meinem Unglauben. Das ist eine der großartigsten, bewegendsten Stellen im ganzen Neuen Testament. Also Jesus heilt den Jungen. Und dann kommen zum Schluss die Jünger zu ihm und sagen, warum haben wir ihn nicht heilen können? Wir können doch sonst, du hast uns doch Vollmacht gegeben, sonst können wir doch immer. Und dann sagt er zu ihnen, diese Art, also von Dämonen oder bösen Mächten und Kräften, kann nur ausgetrieben werden durch Beten und durch Fasten. Und die neueren Übersetzungen, vor allem die lutherischen oder reformierten, lassen das Fasten weg. Und deswegen kriegen Sie also laufend falsche Predigten, nicht? Wo die ganze Pointe weggelassen wird. Denn die Pointe liegt in der holistischen, also in der ganzheitlichen Sicht vom Menschen, der für Juden auch charakteristisch war. Im entscheidenden Augenblick, wenn wirklich alles auf dem Spiel steht, muss Leib und Seele zusammenkommen. Beten und Fasten, das ist hier die Pointe. Der Grund, wenn Sie dann wieder zurückfragen, ja, warum, wo ist denn nur das Fasten hin? Ist ja heute sowieso nicht mehr so populär, außer bei 7 Wochen ohne und solchen Sachen. Wo ist das denn hingekommen? Dann lesen Sie in irgendwelchen klugen Anmerkungen nach zum griechischen Neuen Testament und da wird Ihnen dann gesagt, ja, das sei gar nicht rausgekommen, sondern das sei später mal reingekommen, ohne dass es dahin gehört, weil nämlich es eine extreme Fastenbewegung gegeben habe im frühen Christentum. Die habe das dann, damit sie ihr Fasten hat, da reingemacht und dann haben sie es später wieder rausgenommen. Kann natürlich auch umgekehrt gewesen sein, ne? Der normal denkende Historiker würde sagen, es ist genau umgekehrt. Weil Jesus in einem entscheidenden Augenblick sagt, Beten und Fasten gehören zusammen, konnte sich überhaupt erst eine Fastenbewegung bilden. Nicht? So ist es doch in der Regel. Aber gut, wir lassen das mal, jeder so wie er kann oder eben auch nicht. Nur plötzlich ist das Fasten weg. Das ist doch phänomenal. Und alles das gehört zu Ihrer Frage. Sie müssen ziemlich genau aufpassen. Es kann also heute noch geschehen, dass Ihnen einfach jemand irgendwas wegnimmt. Ohne vernünftigen Grund. Und Sie müssen halt aufpassen. Sie sagen, nein, 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 ich möchte das Fasten da wieder haben. Wo es hingehört. Also, aufmerksam lesen, aber das ist auch nichts Neues. Haben schon die Juden in Beröa gemacht, als Paulus ihnen einen Vortrag gehalten hat. Haben sie auch nicht hinterher gesagt, das hast du großartig gemacht, mein lieber Paulus, kannst nächste Woche wiederkommen. Sondern es steht da, sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhält. Sie forschten täglich in der Schrift. Das heißt, die konnten lesen, die hatten eine Bibliothek und sie haben das nicht zwischen 2 Tassen Kaffee gemacht, sondern täglich und sie haben geforscht. Und alles sehr bewusste Begriffe, die da vorkommen. Und wenn das die Juden in Beröa gemacht haben, können wir das heute auch. Wir müssen ja nun nicht einmal im Jahr das ganze Neue Testament durchlesen, obwohl das weniger Umfang hat als die 5 Bücher der Tora. Im Gottesdienst würde ja wahrscheinlich keine Kirche mitmachen. Aber so ein bisschen in die Nähe sollten wir wieder mal kommen. Unsere Texte kennen und sie richtig kennen und nicht irgendwelche Leute mit fadenscheinigen Argumenten daran rumfummeln lassen. Dafür ist es eben einfach wirklich zu gut überliefert.
Der kommt immer alle 4 Wochen oder 6 Wochen Bruder von der Maranatha-Mission benutzt zum Heil. Und wir haben ganz andere Ansichten, die wir haben. Wir haben die gekommen zu der Versammlung mit bedeckten Häuptern, also haben wir ein Tuch auf, dann haben sie lange Haare drunter, schwarze Strümpfe an und ganz lange Röcke, die bis zum Training gehen. Und Hosen dürfen nicht getragen werden. Und die gehen eben wirklich so, als wenn sie vor 2000 Jahren die Zeit noch wäre. Und ich hatte da eine Kassette. Ich habe in der Sammlung, ich bin rein in die Versammlung gekommen. Und er sagte auf der Kassette zur Osterkonferenz, da war ich aber nicht dabei. Da kommen sie wieder zur Tür rein und hat sich wieder die Haare abschneiden lassen. Und das war anstößig für mich.
Was daran, was genau daran war jetzt anstößig?
Dass die Haare wieder kürzer abschneiden lassen. Nicht so lange, wie ich gerne
getragen habe. Es hat ja immer Bewegungen gegeben im Judentum, im Christentum, die sich besondere Auffassungen aus dem Zusammenhang genommen haben und verabsolutierten. Also gerade das, was Sie jetzt sagten mit den langen Haaren zum Beispiel, ist ein Teil bestimmter Voraussetzungen des Nazirats. Das kommt in der Tora vor. Und es hat lebenslange Nazirea gegeben, so wie Samson beispielsweise. Aber in der Regel sind alle diese Verhaltensmaßnahmen Bekleidungsmaßnahmen, bis auf bestimmte Ausnahmen, immer auf immer für vorübergehende Zeitabläufe gedacht, in einem ganz konkreten Zusammenhang. Ich habe das vorhin kurz erwähnt, am Beispiel eben der Enthaltsamkeit, auch in der Ehe, dass eben nur immer vorübergehend war, dass für ganz bestimmte, unter ganz bestimmten Voraussetzungen galt. Wenn also heute es eine christliche Denomination gibt, die die Auffassung vertritt, dass ihre Priester ehelos leben müssen, dann ist das eine Irrlehre. Oder wenn sie ihm sagen, sie müssten ihr ganzes Leben lang mit langen Haaren oder auch kahlköpfig herumlaufen, weil das irgendwo mal so gemacht wurde, dann ist das eine Irrlehre. Weil sie, wenn sie das im Kontext lesen, darüber haben wir heute Abend auch gesprochen, eben feststellen, dass die Rahmenbedingungen, unter denen das von Gott so gewollt ist, sehr spezifische sind. An bestimmte Orte gebunden oder an bestimmte Zeiten gebunden. Und ein lebenslanges Verhalten in diesem Sinne nicht gefordert ist, von niemandem. Auch die Gläubigsten der Juden beispielsweise laufen nicht tagtäglich mit den Gebetsriemen oder mit der Kapsel, das Schma Yisrael enthält, durch die Gegend, sondern tun das an bestimmten Zeitpunkten. Und wenn das jemand immer tut, dann ist er ein Extremist oder Fundamentalist, der eben einen bestimmten Aspekt verabsolutiert. Da muss man immer aufpassen, und das gilt eben auch für bestimmte christliche Bewegungen oder pseudochristliche Bewegungen, die es immer gegeben hat, die momentane Beobachtungen zeitlich verabsolutieren. Das ist aber kein Privileg jetzt christlicher oder jüdischer Bewegungen, das haben immer wieder Religionsgruppen getan. Man muss das auch im Judentum häufig erklären, wenn dann von den orthodoxen Juden allgemein gesprochen wird, und man in Wirklichkeit die Ultraorthodoxen meint. Denn die immer rumlaufen, als ob sie heute noch in Polen des 18. Jahrhunderts leben würden, mit ihrem Kaftan und den langen Schläfenlocken und den breitkrempigen Hüten, das sind Leute, die in einer Zeitkapsel stecken geblieben sind, die es heute nirgends mehr gibt, außer eben in Mea Shearim und einigen anderen Enklaven. Das sind die Ultraorthodoxen oder die Chassidim, wenn Sie es unbedingt richtig sagen wollen. Die darf man aber nicht verwechseln mit den Orthodoxen. Die Orthodoxen, das sind die, die Kippa tragen und die in ihre orthodoxe Synagoge gehen, die aber in der Regel mit diesen anderen gar nichts zu tun haben. Und eben auch nicht fundamentalistisch sind und auch nicht extremistisch sind und auch nicht mit Steinen werfen am Sabbat. Das ist dann so eine ungenaue Begrifflichkeit, unter der die orthodoxen Juden sehr leiden, dass sie unter über einen Kamm geschoren werden mit den Ultraorthodoxen. Also das ist natürlich auf Ihre konkrete Frage jetzt kein sehr spezifisches Beispiel, weil ich das, was Sie jetzt erlebt haben, selber nicht erlebt habe, sondern nur der Versuch, es mal so ein bisschen im Zusammenhang einzuordnen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das hilft. Tja, es gibt eine vorsichtige und eine nicht so vorsichtige Sicht. Es ist ja zuerst einmal, muss man sagen, dass diese ganzen Unruhen, die jetzt da passieren, sehr begrenzt sind und sich bis auf ein, zwei Ausnahmen da abspielen, wo es immer schon unruhig war. Der Problemfall liegt hier, das muss man diesmal wirklich so deutlich sagen, sicherlich nicht beim Staat Israel, der nur reagiert hat und nicht agiert hat. Es wird auch in den Medien immer so dargestellt, als ob der Auslöser, also dieser Besuch des Tempelbergs durch Ariel Sharon war. Und das ist aber schon historisch falsch, denn die ersten Ermordungen israelischer Soldaten hatten einen Tag vorher stattgefunden. Das ist dann in den Medien nicht berichtet worden, aber das war der Auslöser, nicht? Und Sharon ist dann auf den Tempelberg gegangen, als Jude darf er das tun, nicht? Und wenn daraufhin, und ich habe den Text bei mir zu Hause auf dem Schreibtisch, der Mufti von Jerusalem, übrigens ein großer Hitlerverehrer, Ekrem el-Sabri, dann aufruft zu einem Dschihad, zu einem heiligen Krieg, nicht? Und die stürmen dann da los vom Tempelberg, dann ist eigentlich schon ziemlich klar, wer die Verantwortung, und zwar die alleinige Verantwortung trägt. Wenn der Mufti von Jerusalem zum Mord und Totschlag aufruft, dann wird man nicht sagen können, dass ein Jude, der auf den Tempelberg geht, nämlich Ariel Sharon, auch wenn er damit politische Interessen verfolgt haben mag, daran schuld ist. Wenn ein Jude nicht mehr auf den Tempelberg gehen kann, dann sind die Palästinenser ohnehin nicht friedensfähig. Religiöse Koexistenz heißt, dass jeder seine Gottesstätten besuchen darf. Und die Palästinenser behaupten, dass wenn ihnen Ost-Jerusalem gehören würde, dass sie den freien Zugang, den es übrigens erst seit 1967 gibt, also erst seit der Wiedervereinigung Jerusalems, unter den Jordaniern durften eben nicht alle zu den heiligen Städten, dass sie diesen freien Zugang wahren und garantieren würden. Und sie beweisen ständig das Gegenteil. Kaum will mal ein Jude wie Sharon darauf, dessen Nase denen nicht passt, rufen sie zum Heiligen Krieg auf. Und ein paar Tage später zerstören sie das Josefsgrab in Nablus. Also sie beweisen ständig, dass sie nicht die Wahrheit sagen und das, was sie garantieren wollen, dann, wenn sie eine Chance haben, es zu tun, eben ins Gegenteil umkehren. Und das ist Friedensunfähigkeit. Und solange die internationale Gemeinschaft auf die Palästinenser nicht den entsprechenden Druck ausübt, wird es da auch keinen Frieden geben. Solange man ihn machen lässt und den armen Arafat noch für den Verfolgten hält, wird es da nie zur Ruhe kommen. Nur wenn die Weltgemeinschaft Druck auf die Palästinenser ausübt und die Israelis wirklich in dem Bewusstsein ihre Angebote machen können, dass die andere Seite partizipiert, ist Frieden möglich. Das ist aber nicht der Fall, es werden ja ständig die Gegenbeweise erbracht. Nicht? Und das ist das große, das große Problem. Und die Weltöffentlichkeit spielt eben auch leider das Spiel der Palästinenser und berichtet sehr einseitig. Ich weiß nicht, ob jemand hier von Ihnen die Welt am Sonntag liest. Da habe ich in der vorigen Sonntag habe ich dann dazu sogar einen Leserbrief geschrieben. Da war also vor 2 Wochen war ein großes Foto zu sehen in der Welt am Sonntag. Und auf diesem Foto war ein auf dem Boden kniender junger Mann zu sehen mit blutüberströmtem Kopf. Und hinter ihm ein schreiender, offensichtlich schreiender israelischer Polizist mit erhobenem Knüppel. Und die Bildunterschrift insinuierte nun, dass der Polizist den blutig geschlagen hatte. In Wirklichkeit war der da Kniende ein jüdischer Student aus Chicago, der Jerusalem besuchte, von einem palästinensischen Mob aus dem Auto gezerrt worden und mit Messern halb tot gestochen war. Da kam dieser Polizist an und vertrieb die Angreifer, schreiend, brüllend, mit dem Knüppel in der Hand. Ja, also der hat ihn nicht blutig geschlagen, sondern ihm das Leben gerettet. Und es war kein Palästinenser, sondern ein Jude. Und so können Sie mit einem Bild und geschickter Auswahl und Unterschrift wunderschön die öffentliche Meinung manipulieren. Und das gleiche übrigens bei diesem anderen berühmten Bild, was ja viele aufgeregt hat, dieser Vater mit seinem Jungen, der da an dieser Mauer da schließlich von Kugeln erschossen wird. Ja, das ist auch wieder so ein Bild. Links und rechts von ihnen sind palästinensische Polizisten, die auf Israelis schießen. Unmittelbar links und rechts von diesen beiden. Und die Israelis haben zurückgeschossen. Und natürlich völlig klar, dass die in Kauf genommen haben, dass der Vater und sein Sohn, also dass die Palästinenser das in Kauf genommen haben. Dass der Vater und sein Sohn, aber die waren so sagen, deren lebenden Schutzschilder. Ja, aber dieser Ausschnitt, dass man die schießenden palästinensischen Polizisten links und rechts sieht, das ist natürlich weggelassen worden. Ich weiß nicht, ob Sie wussten, dass die Hamas den Eltern jedes von den Israelis getöteten, wir lassen mal jetzt offen, ob durch solche oder andere Fälle, also jedenfalls zu Tode gekommenen in der Intifada, ich formuliere es mal anders, dass die Hamas den Eltern jedes in der Intifada zu Tode gekommenen Kindes $2000 zahlt? Ja, das ist eine umgekehrte Kopfprämie. So gut haben die Eltern das nie gehabt. Nicht? Die Kinder werden in diesem Krieg für teures Geld verheizt von der eigenen Seite. Das ist die historische Wahrheit. Also das sind alles sehr traurige Dinge, aber solange die Weltgemeinschaft nicht den Druck auf die Palästinenser ausübt, und wird sich das auch nicht ändern. Das sind eben nicht zwei gleichschuldige Parteien an dieser traurigen Geschichte beteiligt. Aber falls Sie vorhaben sollten, im Herbst dieses Jahres dahin zu fahren oder zu Weihnachten, lassen Sie sich davon nicht abhalten. Das kann ich vielleicht dazu auch noch sagen.